Ich denke, die Lesung und die Lieder haben uns schon gut eingestimmt auf das, was wir betrachten wollen. Das größte Ereignis der Geschichte. Wir tendieren dazu, mit Superlativen zu übertreiben. Aber das heutige Ereignis hat diesen Titel verdient. Natürlich meine ich damit nicht unseren Gottesdienst, sondern die Erinnerung an das Ereignis. Die Menschheit hatte viele Großereignisse. Befreiung aus der Gefangenschaft, Ende von Kriegen, Entdeckungen, Freiheit wiedergewonnen, Unabhängigkeit. Aber die Größe eines Ereignisses misst sich an dem, wer beteiligt ist und das, was es bewirkt hat. Ja, wenn es zwischenmenschlich Spannung gibt oder so, dann ist das gut, wenn das aufgelöst werden kann, aber dann sind zwei Personen involviert. Das ist nicht ganz so groß als Ereignis, wie wenn es zwei Großmächte sind. Ja? Und wer ist involviert? Und ich möchte eigentlich von hinten damit anfangen, in Offenbarung Kapitel 5. In Offenbarung 4 wird Gott, der Vater, gelobt für all das, was er vollbracht hat. Und dann heißt es in Offenbarung 5, ich lese ab Vers 9, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron herum und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eben in der Ewigkeit wird auf dieses Ereignis verwiesen, das Lamm, das geschlachtet worden ist. In Christi Tod waren Gott und alle Menschen beteiligt und sein Tod hat ewiges Leben bewirkt. Die meisten von uns kennen Johannes 3, Vers 16 und das ist das Ereignis, was die Kreuzigung Jesu beschreibt. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist involviert. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Und alle Menschen sind involviert. Wir haben eben gelesen von jedem Stamm, jeder Sprache, jeder Herkunft. Und es geht hier, damit jeder, der an ihn glaubt. Das Angebot ist für alle Menschen. Gott hat zu uns allen gesprochen. Und heute wollen wir uns an Gottes ewigen Plan erinnern und an seine Offenbarung in Christi Tod. Und wir sehen hier in 1. Petrus 1, ich habe es hier an der Leinwand, kannst es gerne sonst auch aufschlagen, dass dieser Plan schon lange bestand, aber dann in Christus offenbart worden ist für uns. 1. Petrus 1, Vers 17. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. schreibt und sagt, Gott hatte diesen Plan von Anfang an und hat ihn jetzt geoffenbart. Natürlich war nicht von Anfang an in all diesen Facetten angekündigt worden, aber es gab immer wieder Andeutung. Schon direkt nachdem die ersten Menschen gesündigt haben und sie sich dann lieber verstecken wollten, hat Gott ein Opfer gebracht. Er hat sie mit Tierfell bedeckt und ihnen so eine Kleidung gemacht, um sie wirklich zu bedecken. Und diese Tendenz finden wir seitdem immer wieder. Der Mensch versucht, die Schuld zu verstecken, aber Gott gab ein Opfer, um sie wirklich zu bedecken. Und Gott hat von Anfang an gewarnt, dass die Strafe für die Sünde der Tod ist. Bei Adam und Eva gesagt, wir lesen es auch im Römerbrief, immer wieder wird das erwähnt. Und der einzige Ausweg war, dass ein Leben für ein anderes gegeben wurde. So lesen wir auch im Hebräerbrief, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist nur möglich, weil Gott gerecht und heilig ist. Er sagte, ich habe das gesagt und ich kann keine Unheiligkeit tolerieren. Ich kann nicht tolerieren, dass du etwas nimmst, was dir nicht gehört. Ich kann nicht tolerieren, dass böse Gedanken in unserem Herzen sind. Ich kann nicht tolerieren, dass jemand sagt, ich will sein wie Gott. Er kann nicht tolerieren, wenn wir neidisch und eifersüchtig sind und nicht zufrieden sind mit dem, was Gott uns gegeben hat. Über all diese steht der Lohn der Sünde oder die Strafe der Sünde ist der Tod. Und so sehen wir das auch immer wieder. Und so wurden auch in Ägypten, wo wir in der Predigtreihe gerade sind, dann die Erstgeborenen getötet. Aber die Israeliten würden bewahrt werden, vorausgesetzt, sie befolgen Gottes Anweisung. Und auch davon möchte ich kurz einen Abschnitt vorlesen aus 2. Mose 12. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron, 2. Mose 12, Vers 1, im Land Ägypten. Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er soll euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, dann nimmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Hier ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Um bewahrt zu sein von dem Gericht, das Gott über Ägypten bringt. Und ihr seid ja da drin, ihr wohnt ja auch dort. Ich gebe euch einen Ausweg. Der Ausweg ist, es muss ein makelloses Lamm sein. Und das muss genommen werden. Und es muss genau an diesem Tag geschlachtet werden. Und du musst dann von diesem Blut nehmen und du musst es an deine Tür streichen. Du musst es anwenden. Es reicht nicht, dass das Lamm stirbt. Es muss von den Personen jeweils angenommen und an ihren Häusern angebracht werden. Und genau aus diesem kommt auch der Ausdruck, das Passa. Denn Passa bedeutet ein Überspringen. Es war ein Überspringen von dem Gericht. Das heißt, das Gericht wird umgangen, wenn das Blut angewandt wird. Und das war ein Bild, das Gott damals gegeben hat, zu sagen, eigentlich werden alle Erstgeborenen getötet. Aber wenn stattdessen dieses Blut des Lammes angewandt wird, dann werdet ihr nicht unter dieses Gericht kommen. Wenn du mit der Bibel ein wenig vertraut bist, dann siehst du auch die Verbindung. Damals sollten die Erstgeborenen sterben, später in Jesus Christus stirbt, der Erstgeborene aller Schöpfung, für alle Menschen. Ja? Und Gott hat einen Ausweg bereitet, wenn es angewandt wird. Und daraus wurde dann im Gesetz ein ausführliches Opfersystem. Und so heißt es, wiederholt in 3. Mose, ich habe Kapitel 19, Vers 22 genommen, da heißt es, der Priester soll für ihn mit dem Widder des Schuldopfers vor den Herrn Sühnung erwirken, für seine Sünde, die er begangen hat. Und in Bezug auf seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm vergeben werden. Diesen Ausdruck findest du immer wieder bei den Opfern. Wird ihm vergeben werden. Aber für die Vergebung war es notwendig, dass dieses Opfer gebracht wird. Aber es ist ein System, was immer wieder angewandt werden musste, weil die Menschen ja immer wieder gesündigt haben. Und so heißt es dann auch in Hebräer 10, doch in jenen Opfern, gemeint sind die Opfer am Altar, die Opfer im Alten Testament vorgeschrieben, ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Die können zwar das erstmal zudecken, sozusagen zu sagen, ich habe erkannt, eigentlich habe ich diese Strafe verdient, aber ein Schaf kann niemals einen Menschen ersetzen. Und von daher war das nur ein Bild, um zu sagen, so etwas muss geschehen, aber es muss noch etwas anderes geschehen. Weil ja Gott derjenige ist, gegen den gesündigt wurde. Und deswegen war es notwendig, dass ein anderer Mensch stirbt und gleichzeitig, dass er mit Gott versöhnt ist. Und deswegen konnte das nur in Jesus Christus passieren, der Gott-Mensch. Musste Mensch sein, damit er sterben kann. Gott kann nicht sterben. Es musste Gott sein, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Und deswegen musste dieses sein. Deswegen ist dieses Ereignis so einzigartig. Und Gott hat dann, wenn wir noch diese Zeitschiene ein bisschen weiterschieben, immer wieder Propheten geschickt, um auf die Schuld hinzuweisen, aber auch auf den Ausweg zu verweisen. Zu sagen, es kommt noch etwas und es wird einen Ausweg geben. Und eine der bekanntesten Stellen aus Jesaja, Jesaja 53. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nachdem Gott in Jesaja immer wieder die Schuld der Menschen aufgezeigt hatte und auch die Konsequenzen aufgezeigt hatte, sagte er, ich habe einen Ausweg für euch. Aber jemand anders muss für euch bestraft werden. Und nur so kann es dann Vergebung geben. Das war Gottes Plan. Aber all die Propheten konnten nur darauf hinweisen, zu sagen, Gott wird etwas tun. Sie konnten es nicht verändern. Sie mussten feststellen, dass sie auf etwas verweisen konnten, aber nicht selber Vergebung bieten konnten. Und haben am Anfang aus 1. Petrus gelesen, ich habe nochmal einen Abschnitt aus 1. Petrus hier, da heißt es, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Sie hatten diese Ankündigung und sie suchten, okay, wie wird das sein, wann wird das stattfinden? Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge sogar Engel hineinzuschauen begehren. Eine wunderbare Botschaft. Evangelium bedeutet einfach frohe Botschaft oder gute Nachricht. Und das ist diese Botschaft, dass Gott hingewiesen hat auf Christus und die Leiden an ihm, aber auch die Herrlichkeit, die dadurch möglich geworden ist. Und so haben die Propheten immer wieder darauf hingewiesen. Und der letzte Prophet, der erwähnt wird in der Schrift, ist Johannes der Täufer. Und der sagte in Johannes 1,29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Für alle Zuhörer, die mit der Kultur dort vertraut waren, war sofort klar, was gemeint war. Ein Lamm ist ein Schuldopfer für die Sünde. Aber er hat nicht auf ein Schaf verwiesen, sondern hat auf Jesus Christus gezeigt. Und jetzt wird tatsächlich die Sünde der Welt weggenommen. Was ist damit gemeint? Sünde der Welt. Die Welt hat an sich ja nichts getan. Sondern gemeint ist die Sünden, die in dieser Welt geschehen sind, von allen Menschen, die jemals gelebt haben. Deswegen ist es tatsächlich ein Ereignis, wo Gott und die komplette Menschheit vereint sind. Und Jesus war sich bewusst, dass die ganze Geschichte auf ihn hindeutet. Dass all diese Andeutung, dass all das, wo Gott gesagt hat, hier ist meine Lösung und ich werde sie bringen, dass es auf ihn zeigte. Er sagte schon am Anfang seines Dienstes in der Bergpredigt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Die Erfüllung von all dem zu sein, die Erfüllung der Hoffnung, die Erfüllung der Herrlichkeit, die Erfüllung der Möglichkeit der Vergebung. Jesus war also gekommen, um ewiges Leben zu bringen. So heißt es in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist von dem Tod, den wir alle verdient haben, weil wir alle gesündigt haben, in das Leben übergegangen. Dies geschah nicht durch seine Lehre, sondern durch seinen Tod. Alle anderen Glaubensgründer geben eine Lehre weiter, geben Anleitung weiter und sagen, ich gebe euch Richtlinien und wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr etwas Positives davon haben. Jesus gab nicht einfach eine Lehre, er hat gelehrt, aber sagte, auch die beste Lehre rettet nicht, nur sein Tod für uns kann uns retten und kann uns ewiges Leben geben. Mit anderen Worten, Jesu Tod am Kreuz war der Kaufpreis für unser Leben. Das ist, womit er bezahlt hat für unsere Schuld, dass wir versöhnt sein können mit Gott. Und Jesus war sich dieser Absicht bewusst. Er hatte den Jüngern wiederholt vorhergesagt, wir gehen nach Jerusalem. Ich werde überliefert werden. Ich werde verachtet werden und ich werde sterben. Aber es hört dort nicht auf. Ich werde auferstehen und ich gebe euch dieses ewige Leben. Aber die meisten Leute damals, so wie auch heute, wollten das nicht wahrhaben. Sie wünschten sich eher einen Befreier wie Mose aus Ägypten. Hol uns hier raus. Wir wollen nicht mehr unter der Herrschaft der Römer sein. Wir wollen nicht mehr so hohe Steuern zahlen. Wir wollen nicht all diesen äußeren irdischen Druck. Aber Gott ist das ewige Leben wichtiger als das Erdenleben. Er schickte nicht einen Befreier von den Römern. Er schickte nicht einen Feldherrn. Er schickte seinen Sohn als das Lamm Gottes, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und so wurde dann später verkündigt in Apostelgeschichte 13, wurde gepredigt, so sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, redet von Jesus Christus, euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, inklusive all der Opfer, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Und das ist ganz wichtig. Alle Taten, alle Opfer, alle Hingabe, alle religiösen Handlungen, alle Waschungen konnten die Sünden nicht vergeben. Aber durch ihn, durch Jesus Christus, wird jeder Glaubende gerechtfertigt. Das Wichtige ist, Jesu Tod macht nicht automatisch gerecht. Jesu Tod rettet die, welche an ihn glauben. Genauso wie damals in Ägypten. Die Lämmer wurden geschlachtet. Aber das Blut musste genommen werden, musste an die Türen gestrichen werden, um zu sagen, ich stelle mich unter das Blut. Jesus Christus ist gestorben. Und wir gedenken an dieses Ereignis. Aber die Frage ist, hast du das Blut für deine Schuld angewandt? Du musst es nicht an deine Türpfosten streichen. Aber du musst sagen, ich stelle mich unter dieses Blut. Ich nehme für die Vergebung Jesu Tod am Kreuz für mich in Anspruch. Aber diesen Glauben müssen wir noch ganz kurz erklären. Denn viele sagen, ja, ich halte das ja für wahr. Ich glaube ja, dass das passiert ist. Unser Glaube ist nicht rein in die historische Realität von Jesu Tod und Auferstehung, sondern in die Verheißung, dass wir durch Glauben errettet werden. Was er damit sagt, ist, es ist historische Realität. Okay? Aber es reicht nicht einfach nur zu gedenken, Jesus hat einmal gelitten, sondern es in Anspruch zu nehmen und zu sagen, durch diesen Glauben, weil Gott das versprochen hat, dadurch habe ich Vergebung und ewiges Leben. Und das ist, was Gott sich wünscht von uns an Karfreitag. Nicht nur, dass wir uns die Geschichte in Erinnerung rufen und zu sagen, Jesus Christus war auf der Erde, er hat gelebt, er hat sündlos gelebt, er ist am Kreuz gestorben. Das ist die Basis. Aber dass wir es für uns in Anspruch nehmen, sagen nicht nur die Römer oder die Juden haben ihn getötet, sondern er ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Also, was soll unsere Reaktion sein, wenn du noch einmal zum Abschluss ans Ende des Lukas-Evangeliums gehst? Lukas 24. Da redet Jesus nach seiner Auferstehung nochmal mit den Jüngern und in Vers 44 verweist er darauf, dass er derjenige ist, auf den alles verwiesen hat, das Gesetz, die Propheten, die Psalmen. Vers 45. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen. So steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, Anfang von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Was er sagt ist, das war alles vorhergesagt und es musste so geschehen. Und es muss dann Buße geschehen zur Vergebung der Sünden. Das heißt, ich muss einsehen, es war nicht die Schuld der anderen, war nicht die Schuld der Römer, war nicht die Schuld der Juden, sondern es war meine Sünden, die dazu geführt haben, dass Christus sein Leben gegeben hat. Und wenn wir das verstanden haben, das ist das Erste, dass wir das für uns in Anspruch nehmen. Das Nächste ist dann, dass wir das auch weitersagen. Es muss verkündigt werden, angefangen dort, wo sie waren, in Jerusalem, und dann verbreitet werden. Und dann sollen wir uns immer wieder an dieses Ereignis erinnern. An Gottes Liebe, an Gottes Gnade, an Christi Tod für uns, damit, dass er dadurch uns ewiges Leben erworben hat. Er war sich nicht zu schade, sein Leben zu geben, um uns ewiges Leben zu ermöglichen. Und so hat Jesus das Abendmahl eingesetzt und er sagt dann in Lukas 22, Vers 19, während des Abendmahls nahm Brot, dankte, brach, gab es den Jüngern und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch immer wieder daran, weil es uns erinnert, die Schuld ist bezahlt. Ich muss nicht mehr unter der Schuldenlast leiden. Christus hat dafür bezahlt. Mir ist vergeben. Aber dann auch aus dieser Dankbarkeit zu leben, aus dieser Hoffnung zu leben und zu sagen, es hat Christus das Leben gekostet, aber es hat auch mich erkauft. Und es endet ja nicht am Kreuz. Wir haben heute Gottesdienst am Karfreitag, aber wir haben in 2 Tagen wieder Gottesdienst am Ostersonntag, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Es war notwendig, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, dass Christus starb. Aber es war auch notwendig, dass Gott nicht im Grab blieb, sondern dass der Gottmensch von den Toten aufersteht. Und wir vertrauen in ihn. Und das ist seine Einladung an uns. Und er sagt, macht euch dieses bewusst. Und wir wollen das genau in dieser Form jetzt auch gleich machen. Wir wollen das Abendmahl feiern. Mit diesem Verständnis, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Das ist, die Elemente, die wir austeilen, sind reines Matzebrot und sind Traubensaft. Da ist nichts Besonderes in denen, die sind nicht magisch verwandelt oder sonst irgendwas. Aber wir tun es im Gedächtnis. Wir tun es im Gedächtnis daran, dieses ist nur Brot, dieses ist nur Saft. Aber Jesus hat seinen Leib gegeben. Er hat sein Blut vergossen, damit wir Leben haben können. In 1. Korinther 5, dort heißt es in Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Also ihr seid neu gemacht. Denn, hier kommt es, auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. So wie damals in Ägypten die Lämmer, damit das Gericht vorbeigeht, Passa, vorübergeht, ist Christus gestorben, damit sein Gericht an uns vorübergeht. Darum, lasst uns das Fest feiern. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und der Wahrheit. Wenn wir das angenommen haben, dann können wir nicht einfach weitermachen wie zuvor. Das heißt, wir sollen uns prüfen. Bin ich gereinigt? Ist mir vergeben durch das Blut Jesu? Und in diesem Zusammenhang beschreibt er dann mit diesem, wir sollen es nicht machen mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Und die werden im weiteren Zusammenhang noch aufgeführt, konkrete Sünden, wo er sagt, das geht nicht. Die schließen uns von der Gemeinschaft mit Gott aus. Aber direkt im nächsten Kapitel, in Kapitel 6, 1. Korinther 6, heißt es in Vers 11, nach all dieser Auflistung, dann sagt er, und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Unabhängig davon, was für Schuld wir auf uns geladen haben. Wenn wir das Blut Jesu angenommen haben, sind wir abgewaschen, sind wir gereinigt, sind wir geheiligt. Falls haben wir es für uns in Anspruch genommen. Und auch für die verschiedenen Sünden, die wir auch in letzter Zeit begangen haben. Ich möchte einfach, dass wir kurz Zeit nehmen, dass wir darüber nachdenken für uns und dass wir, während wir dieses machen, dass wir noch ein weiteres Lied singen und uns diese Spannung im Bewusstsein haben. Man denkt häufig, Karfreitag, wie soll ich das richtig wahrnehmen? Auf der einen Seite Trauer, es ist ein Tod da. Jesus Christus ist gestorben, gleichzeitig aber auch Dankbarkeit, weil dieser Tod war nicht umsonst, sondern er hat uns erlöst. Und davon wollen wir noch einmal singen. Und ich bitte dazu noch einmal aufzustehen. Wir singen von dem Lamm Gottes, Jesus Christus, der sein Leben für uns gab. Sieh das Lamm Gottes.